Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, da sind wir mal wieder.
Ja.
Ja.
Ein weiteres Wochenende, ein weiterer Samstag.
Ja. Wir sind zuverlässig wie die Mauer.
Da würde ich nicht drauf wetten. Ja. Zumindest mal nicht, was Sendetag oder Aufnahmetag
betrifft.
Ja. Das ist ja immer so eine Frage bei mir.
Ja.
Ich hatte gestern Abend auch noch überlegt, wie schiebe ich es oder gucke ich mal, ob Tobi vielleicht doch Sonntag kann. Und dann, das irgendwie kriegst du das schon hin mit dem Samstag. Und heute Morgen habe ich mit meiner Frau gesprochen und sie so, Sonntag bin ich am Überlegen, ob wir das und das machen. Und ich so, Gott sei Dank hast du nicht versucht oder hast du den Termin mit Tobi nicht auf Sonntag geschoben, weil dann hättest du jetzt ein Problem.
Ich mag ja auch keine Sonntage, zumindest nicht für das Thema Podcasting. Da bin ich froh.
Mir ist das im Prinzip eigentlich vollkommen egal.
Ja. Naja, Sonntag ist der einzige Tag, wo ich mehr oder weniger, ich will nicht sagen, gar nichts tue, aber sehr wenig tue. Als Selbstständiger tut man ja irgendwie immer was und die Gedanken kreisen ja doch immer um die Selbstständigkeit.
Ich würde ja sogar in der Woche machen. Das einzige Problem ist, in der Woche vor 7 wird schwierig und so, wie wir uns ja kennen oder wie ich weiß, wie die Aufnahme läuft,
wird es dann sehr spät.
Bis wir dann fertig wären.
Ja, und ich würde ja dennoch gerne das noch am gleichen Tag veröffentlichen wollen und das wird dann eine Nachtschicht. Das muss das sein.
Das könnte bis ins Morgengrauen hineingehen.
Naja, okay. Wir machen durch bis morgen früh um 8 oder wie war das?
Nee, bis morgen früh und singen Bumsfallera.
Ja. Genau. Oh Mann. Gut.
Ja. Das Podcast-Erleben ist eins der härtesten.
Naja. Es kommt immer darauf an, wie hart man das gestaltet, ne? Also ich glaube, wir gestalten uns das schon relativ soft.
Ja, vor allem musst du mal gucken, alle, zumindest mal, ich bin ja aus diesem Rockstar-Alter raus. Man wird ja im Alter auch ruhiger.
Ja.
Man zieht nicht mehr endlos über die Barcamps oder über andere Veranstaltungen. Das ist schon okay. Wobei, da bin ich auch der Meinung, der Hype und die Hochzeit ist eigentlich vorbei, oder?
Ich weiß es nicht. Also die ganze Podcaster-Szene hat sich auch sehr stark verlagert und sehr stark fragmentiert in andere Richtungen hinein. Und so als Urpodcaster, wie wir es ja nun einmal sind, und ich würde durchaus sagen, wir sind aus der Ursuppe entstanden, aus der Ursuppe der Podcast-Szene heraus entstanden. Die Szene gibt es ja in dem Sinne gar nicht mehr so, wie sie früher einmal war. Es hat sich alles verwässert, seitdem jeder Promi meint, dass er einen Podcast machen muss. Und
das wieder.
Früher war ich der Meinung, dass das.
Früher war mehr Lametta.
Ja, auf jeden Fall. Früher war ich der Meinung, dass das Thema.
Sie nannten es Arbeit.
Das ist eine andere Baustelle. Früher war ich ja der Meinung, dass die Promis oder generell Leute des öffentlichen Lebens der Podcaster-Szene gut getan haben. Und heute bin ich der Meinung, dass es nicht unbedingt immer der Fall ist. Weil sie nehmen doch der ursprünglichen Independent-Podcaster-Szene so sehr die Aufmerksamkeit weg.
Ja, vor allem hat halt da die Kommerzialisierung unheimlich nochmal einen Schub gekriegt. Das fing vorher eigentlich schon so ein bisschen an mit Werbung, weil doch viele, gerade auch aus dem Technikbereich, größere Unternehmen gemerkt haben, dass da was geht, dass da die Zielgruppe ist, dass man da Leute, alle wirklich technikaffine Leute oder begeisterte Leute halt in den entsprechenden Formaten halt auch sehr gut über einen Podcast erreichen kann. Und wie gesagt, diese Kommerzialisierung, die dann gerade auch mit so, wie gesagt, mit Prominenten beziehungsweise halt mit so Formaten, aber mit Podcasts, die halt dann auch wirklich ein sehr breites Publikum oder ein sehr großes Publikum einfach durch die Prominenz auch der Gäste oder der Hosts dann erreicht haben, hat das nochmal stark zugenommen.
Auf jeden Fall.
Ja. Mein Gott, das ist, ich bin ja immer noch der Meinung, dass es auch wieder nachlässt. Mhm. Aber da sieht es momentan nicht danach aus. Wir haben, glaube ich, die Spitze dieses Eisbergs noch nie erreicht, ja.
Nein, auf jeden Fall.
Die Luft da oben ist noch nicht dünn genug geworden, ja, für die ganzen Formate oder für die ganzen Podcasts, die letzten Jahre da aus dem Boden irgendwo gestampft wurden. Und man muss auch sagen, Hut ab, ja, sind ja doch viele Produktionsfirmen, die da mit an Bord sind, ja, wo die Promis das nicht unbedingt selbst machen. Da gibt es relativ wenige, die das dann auch wirklich eiskalt selbst durchziehen. Mhm. Wie gesagt, und Hut ab bei den Produktionsfirmen, die das gestemmt kriegen, die Leute da so am Ball zu halten. Entweder fließt da ordentlich Geld oder aber man besteht es einfach, die Leute zu motivieren. Ne?
Und naja, wie gesagt,
Respekt. Ja?
Also bei
das ist nicht, da kann ich, oder stelle ich mir vor, ist nicht immer so einfach. Ja?
Bei den großen Produktionsfirmen und auch bei den großen Podcast-Projekten mit den dementsprechenden Promis ist es ja natürlich auch so, dass die ja Werbung im Podcast haben. Und das ist natürlich auch ein Motivator, den Podcast zu gestalten und aufzunehmen, dass da einfach ein monetärer Ansatz hintersteht. Ne? Ganz klar.
Ja, okay, die Produktionsfirma muss ja ihre Kosten ja auch wieder reinholen, klar. Nur wie viel kannst du halt so einem Promi zahlen? Das ist halt immer die Frage. Deswegen.
Ja, es gibt ja nun verschiedene Ansätze, wie man das gestalten kann. Es gibt ja den Ansatz, dass man sagt, ich als Promi möchte einen Podcast gestalten und ich bezahle die Produktionsfirma, dass sie den Podcast produzieren und aufnehmen. Die andere Geschichte ist ja, dass eine Produktionsfirma einen Promi bezahlt dafür, dass er da ein Promi, es gibt ja verschiedene Richtungen und verschiedene Geschmacksrichtungen, je nachdem, wie man das halt aufzieht und machen möchte, letztendlich. Ne? Mhm.
Ach, und übrigens, wie gesagt, ich hatte eben schon das Thema selbst machen im Prinzip angesprochen. Also auch Hut ab vor jedem, der da so tief im Thema drin ist, dass er das selbst eiskalt durchzieht. Aus welchen Gründen auch immer, weil es einem Spaß macht, ja, weil man die Technik dahinter interessant findet oder weil man, wie gesagt, sich und sein Projekt nicht unbedingt in fremde Hände geben will. Aber auch da, wie gesagt, Respekt, ja, wenn das jemand wirklich dann komplett von der Technik über die, das Hosting etc. sich selbst darum kümmert und das macht. Also auch da, ja, Hut ab. Also bei manchen, obwohl, wie gesagt, so viele sind es ja nicht, zumindest mal nicht die ich oder die mir bekannt sind, aber auch da, dann noch die Zeit finden, das noch zu machen, auch nice.
Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Das ist so.
Ja. Okay, aber genug Meta, ja, da wieder.
Ja, warum nicht? Ist ja auch ein Thema, was logischerweise zum Podcasting dazugehört. Ja, ganz klar.
Ja, aber ja, okay, also wenn du willst, können wir auch gerne noch ein bisschen dranbleiben, weil wie gesagt, ich bin fester Überzeugung, dass dieses ganze Promi-Kram auch wieder nachlassen wird, aber wie gesagt, die Spitze haben wir anscheinend noch nicht. Ich hätte ja eigentlich schon damit gerechnet, ja, dass das ein oder andere Format einfach einschläft beziehungsweise eingestellt wird, dass der ein oder andere Promi sich aus dem Podcasting-Bereich halt wieder zurückzieht, warum auch immer, ja, nicht erfolgreich genug, keine Zeit, ja, mal dahingestellt. Und wie gesagt, dass wir da so das Plateau erreicht haben, aber danach sieht es nicht aus.
Danach sieht
immer es mal wieder noch neue aus. Formate oder ja. neue Leute. Hm. Das sieht echt nicht danach aus.
Ja. Ja, oder Formate verändern sich oder es verändern sich die Konstellationen etc. pp. Ne? Das ist so. Da beobachtet man so einiges, was passiert oder was dementsprechend nicht passiert. Das ja, ist schon interessant und auch die Möglichkeit, die Kollegen haben, Cross-Promotion zu machen, also im Fernsehen, auf anderen Kanälen Werbung zu machen, die ja, haben wir ja in dem Sinne gar nicht. Ne? Das ist ja
wie gesagt, die Überschneidung jetzt gerade auch mit unserem Bereich und unseren Hörern ist da ja, okay, Hörern wieder ein anderes Thema, weil ich höre ja auch andere Podcasts als nur Technik-Podcasts, aber gerade in unserem Bereich, in dem wir ja auch mit unseren Themen stecken, ist da ja die Promi-Dichte relativ eigentlich nicht gegeben. Ja.
Das ist so. Wir sind halt ein Technik-Podcast oder wir versuchen es zu sein, sagen wir erstmal so. Und da ist natürlich die Promi-Dichte relativ gering. Also es gibt sehr wenige Promis, die Technik als Thema haben. Und wenn, streifen sie das Thema nur oder es ist ein kleiner Bestandteil vom Großen und Ganzen. Aber ich kenne keinen Promi, der als Hauptthema das Thema Technik hat. Das ist so.
Ja.
Aber generell habe ich festgestellt, dass auch im Independent-Bereich, wo wir ja unterwegs sind, sage ich mal, dass da auch dieses Cross-Promotion oder sich gegenseitig einladen auch in den letzten Jahren weniger geworden ist.
Ja, mein Gott, auch die Projekte gerade, zumindest mal habe ich den Eindruck, sind eingeschlafen, wurde, ach, wie hieß denn das eine nochmal, wo man einen Podcast mal moderiert hat. Wo man die Hosts geswappt hat. Podcast, Dingsbums.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es gab zur Weihnachtszeit dieses Pottwichteln gab es dann mal.
Ja, genau. Ich habe es jetzt die letzten nicht mehr so mitgekriegt. Vielleicht gibt es noch, nur ich krieg's irgendwie nicht mit, weil ich vielleicht auch die Podcasts nicht mehr höre oder das Projekt ist eingeschlafen. Aber da gab es ja auch noch mehr. Ja, aber auch wie du schon gesagt hast, ja, es gab ja immer mal wieder Podcasts, die dann andere noch mit eingeladen hatten oder wo man mal mitgemacht hat. Aber das ist auch so ein bisschen eingeschlafen. Zumindest mal bei denen, die ich so verfolge. Ja,
das ist so. Natürlich verfolgt man immer nur so eine gewisse Bubble, wo man hinschaut oder wo man meint, da hinschauen zu müssen. Und da ist dieses gegenseitige Promoten oder dieses gegenseitige Marketing füreinander zu machen, das ist lange nicht mehr so, wie es früher einmal war. Ja, das ist so, ganz klar. Viele Projekte sind halt auch den Bach runtergegangen.
Ja, okay, einige, die ja auch mit uns damals ja unterwegs waren, sind nicht mehr aktiv im Podcast-Bereich.
Ja.
Oder sind vielleicht eher am Pult zu finden, als jetzt direkt vor dem Mikrofon.
Ja.
Oder haben ganz aufgehört, wie gesagt, das ist eins. Wobei ich sagen muss, ich höre die letzte Zeit wieder öfter deutsche Podcasts, auch welche, die ich dann zum ersten Mal höre. Mhm. Aber da kriegst du in diese Richtung halt relativ wenig mit, ja.
Mhm.
Ja.
Ja, also ich höre zu 99% aus fast nur deutsche Podcasts, weil ich auch so ich möchte also das Gefühl haben für die Podcast-Szene, was passiert da so und was geht da so ab. Aber wie gesagt, auch nur für einen ganz kleinen Teil der Szene, weil früher, da war ich der Meinung, dass man so einen recht guten Überblick hatte, was so passiert in der Podcast-Szene. Und mittlerweile ist die so groß geworden und hat sich so gesplittert und in so viele verschiedene Bereiche aufgeteilt, dass man absolut keinen Überblick mehr haben kann über die Szene. Nur über einen ganz gewissen Teil der Szene. Ganz klar. Das ist so. Wo wir angefangen haben, da gab es in ganz Deutschland 80 Podcasts. Überleg dir das mal.
Ja, vor allem, da bist du auch in einem Printmedium nochmal erwähnt worden.
Ja, da gab es, richtig, genau. Und seit dann die Zeitschriften, auch speziell die Publikationen rund um Apple, eigene Podcasts auf die Beine gestellt haben, werden den Teufel tun, andere Projekte nochmal zu promoten in Form von Berichten. Ne? Das kommt auch noch dazu.
Ja, aber ob man dann halt noch in derselben Ecke bleibt oder ob es dann halt ein Filmpodcast, Musikpodcast oder andere Themen halt sind, das ist halt die Frage, würden sie dann halt nochmal einen anderen Technik-Podcast oder so dann?
Das ist richtig. Ja, ich weiß, da gab es dann seitenweise Berichte über Apple-Podcast-Projekte, wo wir dann auch regelmäßig aufgetaucht sind. Und diese Publikationen haben natürlich jetzt eigene Podcasts. Und
andererseits würde ich jedem ans Herz legen, dass sie sich da oder dass sie da entsprechend auch was Eigenes machen. Weil es bietet sich einfach an. Ja. Du hast ja einmal den Bekanntheitsgrad über dein Printmedium, du hast hoffentlich eine vernünftige Internetseite und dann macht so ein Podcast definitiv Sinn.
Ja, ja. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, es crossmedial zu bewerben in der Zeitschrift und im Podcast kannst du die Zeitschrift bewerben.
Ist auch für Werbepartner sehr interessant.
Genau, du hast natürlich wirklich verschiedene Richtungen, in denen du deine Werbung ausstreuen kannst, ganz klar.
Also wer da sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, tut mir leid.
Ja, das haben aber die meisten. Also jedenfalls die Publikationen, die ich kenne, die machen das natürlich auch.
Ja.
Wäre ja auch fahrlässig, das heutzutage nicht zu machen.
Ja.
Gut, aber jetzt lass uns doch mal das Thema Podcasting verlassen. Ne? Weil wir haben ja noch so ein bisschen was auf der auf dem virtuellen Zettel. Ne? Ja, Mark Gurman, der hat sich mal wieder geäußert zum Thema HomePod.
Wer ist das?
Ja, wer ist das? Das frage ich mich auch. Also bis vor ein paar Jahren, da war er noch relativ, in Anführungsstrichen, nur in einer ganz, ganz spitzen Zielgruppe unterwegs, der gute Mann. Und mittlerweile kann man ja von der Germanisierung der Apple-Szene sprechen. Alle referenzieren auf German und sprechen über seine Nachrichten. Und ob das allgemein so gut ist für diese ganze Gerüchteküche, dass man immer nur auf eine Person referenziert oder auf einige wenige Personen referenziert, das ist natürlich auch wiederum fraglich. Ja, wir machen es ja nicht anders. Wir reden ja auch darüber, was er so von sich gibt. Leider, wie auch immer. Aber jedenfalls hat er sich zum Thema HomePad und HomeHub geäußert. Und da meint er, dass sich das Ganze verzögern wird. Bedeutet, die Markteinführung sollte eigentlich im März 2025, also dieses Jahr im März, stattfinden.
Oh, hatte ich da was verpasst?
Naja, das kleine Ding, was man an die Wand nagelt. Ne?
Nein, ich meine mit Ankündigung.
Nee, das hat er eigentlich schon immer so gesagt, dass das kommen sollte. Und
ich meine offiziell von Apple.
Ja, Apple hat noch gar nichts gesagt. Dieses Jahr haben sie noch gar nichts verlautbart über irgendwelche Produkte etc. Also das steht uns noch bevor. Ja, das hat
angefangen, das Jahr.
Ja, da wird doch was kommen. Klar, wäre schlimm, wenn nicht. Und er sagt halt, März wird nicht passieren. Es könnte sein, dass sich das Ganze verzögert. Und er hat aber auch nicht konkret gesagt, was das bedeutet, zeitlich gesehen. Und er meinte, dass es halt davon abhängt, wie weit sie mit der Software vorankommen. Und weil auch einige Funktionen halt auch abhängig sind vom iOS, sprich von iOS 18.3. Das wird wohl ein wichtiger Punkt sein, weil viele der Funktionen referenziert auch auf iOS 18.3. Und das ist halt alles so ein bisschen in der Schwebe derzeit. Und deswegen geht er davon aus, dass sich der Termin verzögern wird. Und März 25, also dieses Jahr im März, wird sich das wohl so nicht abzeichnen, dass wir schon dann HomePad oder HomeHub oder wie das Ding auch heißen wird, bekommen werden. Naja, ich bin gespannt. Viel gespannter bin ich darauf, was das Ding kosten wird. Das ist für mich immer so ein Knackpunkt. Wie wird Apple das Ding preislich taxieren oder preislich etablieren wollen? Das ist für mich viel interessanter. Und natürlich dann auch die Funktionalität letztendlich. Zum HomePod Mini der zweiten Generation hat er sich auch geäußert. Wird dieses Jahr ein Update geben. Gut, dieses Jahr ist lang oder noch lang. Und Apple TV wird dieses Jahr auch noch ein Update bekommen. Bin ich genauso gespannt. Ja. Alles so ist relativ vage Aussagen, dass
Gott, das stützt sich ja alles auf irgendwelche Gerüchte und Informationen, die wir halt hier über die ganzen Lieferketten oder die er über die ganzen Lieferketten herangetragen bekommt, beziehungsweise seine Kontakte, die er halt bei Apple oder halt bei anderen Firmen, die mit Apple zusammenarbeiten oder für Apple arbeiten, wo er die alle her, oder wie gesagt, was er da halt rangetragen oder aufschnappt, ja, was da gesprochen wird.
Genau.
Was soll er da, wie gesagt, klar, wenn er seine News direkt von Tim Cook offiziell beziehungsweise auch inoffiziell bekommen könnte und dürfte es entsprechend. Ja, aber
das Gott, wohl kaum. Ja,
im Prinzip auch nur mit Wasser, ja.
Ich glaube, Tim Cook hat jetzt nicht so ein gutes Verhältnis zu Mark Gurman.
Kann ich nicht beurteilen.
Ja, ich weiß nicht. Also die Quellen werden wohl nicht in so eine hohe Ebene hineingehen, die Mark Gurman hat. Das bezweifle ich doch stark. Übrigens, Tim Cook, hast du den Podcast gehört, wo er bei einem relativ der war beim Podcast zu Gast, der jetzt nicht als Hauptthema Technik hat. Das war so ein Lifestyle-Podcast. Da geht es um vieles, aber halt nicht um Technik. Hast du den Podcast gehört oder hast du das mitbekommen? Also sehr clever und strategisch positioniert gewesen, das Ganze. Man hat als sehr viel über Tim Cook erfahren oder er hat uns, sagen wir mal, sehr viel wissen lassen, was er uns wissen lassen wollte, außerhalb der ganzen Technikwelt und Apple-Welt, und hat da über seine Essgewohnheiten gesprochen, hat über seine Hobbys gesprochen und hat da so viel ja, mehr erzählt, als wir bisher wussten. Was er morgens frühstückt, hat er sogar genannt, dass das Müsli von Whole Foods kommt. Da habe ich noch so überlegt, das war auch, ist aber auch eine kostenlose Werbung für die Whole Foods-Kette in den Staaten. Und meine direkte Überlegung war, was hat das jetzt für Auswirkungen auf den direkten Absatz dieser speziellen Müsli-Sorte? Ich bin gespannt, vielleicht ist die jetzt ausverkauft in den Staaten. Weil der Podcast ist relativ groß, wo er zu Gast war. Also ich meine, er geht jetzt auch nicht zu irgendeinem Wald- und Wiesen-Podcast. Und was hat das jetzt für Einflüsse auf den Absatz dieser speziellen Müsli-Sorte, die er da genannt hat von Whole Foods? Ja, die können sich doch freuen, dass sie kostenlose Werbung von Tim Cook bekommen haben. Naja, und dass er gerne in der Natur unterwegs ist, da hat er nochmal von erzählt. Und dass er gerne Höhlen erforscht. Wanderungen etc., Höhlen, Expeditionen und so weiter. Das wusste ich vorher auch noch nicht, dass er das macht. Etc. pp. Ja, ganz interessanter Podcast, wenn man sich für das Privatleben von Tim Cook interessiert. Jo, das nur so am Rande. Und wer sich für das iPhone SE der vierten Generation interessiert, der kann wahrscheinlich dieses Jahr im März damit rechnen, dass da was Neues kommen soll. Das ist jetzt im Moment so der Zeitraum, wo das Ding erscheinen wird. Und es sind neue Dummies aufgetaucht. Und die Dummies haben keinen Kamerabutton und auch keinen Action-Button. Und das Design iPhone 14, das hat sich auch immer wieder bestätigt, dass man sich auf das Design vom iPhone 14 oder an dem Design vom iPhone 14 orientiert. Das hat sich auch in den aktuellsten Dummies bestätigt. Viele wundern sich, dass kein Action-Button und kein Kamera-Button im Gerät ist. Naja gut, irgendwo müssen diese günstige Serie muss sich auch irgendwo differenzieren zu den Top-Geräten. Also von daher müssen sie ja irgendwo Features weglassen. Und ich denke mal, einen Kamera-Button und einen Action-Button wegzulassen, ist da auch ein einfaches Mittel. Also ich finde das jetzt nicht so verwunderlich, dass das weggelassen wird. Viel schlimmer würde ich es finden, wenn jetzt keine Dynamic Island im Gerät wäre, was ja auch zur Diskussion steht.
Das Standard-14er hatte noch die Notch.
Gut, dann wird das wahrscheinlich auch keine Dynamic Island bekommen. Halte ich auch für
ein... Das ist ja die Frage. Das Pro-Design vom 14er hatte die Dynamic Island und die Standardversion hatte die Notch. Das ist halt die Frage, auf welches Design genau wollen sie halt gehen.
Okay.
Von daher... Dynamic Island... Nee,
Dynamic Island gab es nur in Pro-Geräten bei den 14ern. Genau. Da hat man das erste Mal die 14er...
Ich hatte gerade überlegt mit Pill und Kram, aber das ist ja dann...
Ist schon richtig. Ja.
Und das ist halt die Frage, ob 14 Standard, also mit Notch oder halt dann das Pro-Design. Aber das ist ja dann eigentlich mehr Display als Gehäuse jetzt. Ja, das muss man mal gucken, was dann kommt. Ja.
Das ist korrekt, ja.
Wir haben allerdings momentan in keinem iPhone mehr eine Notch in den aktuellen Geräten. Von daher wäre es schon verwunderlich, wenn sie da, klar, es ist die SE-Version und bla bla bla, aber wäre schon eher suboptimal, wenn sie da halt keine Dynamic Island hätten.
Zumal es ja auch für einige Apps der essentieller Bestandteil ist,
Vor allem, du machst halt den Entwicklern einfach.
Ja, eben, meine ich ja.
Die können halt davon ausgehen, dass die aktuellen Versionen oder Geräte halt alle eine Dynamic Island haben und können da entsprechend halt dagegen entwickeln. Ja.
So ist es. Was beim Kamera-Button ja nur eine relativ eingeschränkte Geschichte ist oder eine relativ eingeschränkte Kategorie von Apps ist, die den Kamera-Button benutzen.
Ja, wenn man mal so den Gerüchten glauben darf, kommt der Button ja nicht so gut an.
Ich weiß es nicht. Mein Gerät hat es
genutzt, wie sich Apple angeblich so erhofft hat. Von daher, ob der jetzt drin ist oder nicht, gerade beim SE, ist, glaube ich, zu beschmerzen.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß auch nicht, ob der wirklich praktikabel ist. Mein Gerät hat leider keinen Kamerabutton. Ich habe ja noch ein altes 15 Plus Gerät und von daher weiß ich nicht, ob der wirklich praktikabel ist im Alltag. Keine Ahnung. Aber viele, wie gesagt, nutzen aus Gewohnheit den Kamerabutton halt auch nicht.
Gut. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Jahr für ein Update dran bin. Ich habe ja noch das 13er, aber das läuft noch so gut.
Ja, das wird sich im April zeigen, wie gut sich dann Apple Intelligence niederschlägt in den.
Okay, kriege ich ja eh nicht.
Naja, aber man wird ja in der Presse mitbekommen, was es bringt und ja, gut, das bekommt man jetzt ja auch schon mit, mehr oder weniger, aber.
Also, an Intelligence, die einzigen Sachen, die mich da interessieren würden, wären halt die ganzen Kamerafunktionen oder Fotobearbeitung. Mhm. Alles andere an Apple Intelligence. Ja, mein Gott.
Das wird sich in den nächsten Jahren auch erst weiterentwickeln, ganz klar. Und da kann man ja immer noch updaten.
Ich verstehe auch den ganzen Hype nach wie vor um ChatGPT und so ein Kram nicht. Ich nutze das überhaupt nicht. Ich habe am Anfang habe ich mal so ein paar Tage mit rumgespielt und das war's, ja.
Also bei mir ist es halt unterstützend tätig, das Ganze. Ich würde jetzt niemals irgendwie ein Endprodukt damit gestalten, aber als Assistenz benutze ich das Ganze. Wenn ich jetzt ein langes Dokument habe und dann schiebe ich das mal da rein und sage, gib mir jetzt mal ein Abstract von dem Dokument oder eine Zusammenfassung, um was durchzuarbeiten, irgendeine Dokumentation oder irgendwas, dafür benutze ich meistens ChatGPT und da ist es relativ hilfreich.
Wo ich mich wirklich mal ein paar Tage mit beschäftigt habe, ist, ich hatte ja die fixe Idee, was heißt fixe Idee, aber ich hatte ja die Idee oder eine, nicht Vorsatz, aber wie gesagt, ich hatte eine Idee, dieses Jahr wieder ein bisschen mit Bloggen anzufangen. Mhm. Und habe dann gesagt, das könnte doch eigentlich hier AI für mich übernehmen.
Mhm.
Kurz, knapp, wie gesagt, du nimmst einfach hier die Themen, ja, lässt halt da AI drüber laufen, die kann dir da, du liest das nochmal quer, ja, haust das nochmal durch eine andere Funktion durch, damit das im Stil von XY schreibt, lässt da hier und dann, wie gesagt, automatisch aufs Blogs drauf. Und dann habe ich gedacht, klar, das spart Zeit, die dir fehlt. Es würde das Ding wieder mit Leben füllen. Aber das war es mir dann auch nicht wert.
Ja, vor allen Dingen ist es ja dann auch nicht das, was dich auszeichnet als Person. Das ist ja nicht deine hundertprozentige Schreibe.
Ich hätte das schon so in die Richtung getweakt, ja, dass es
ja
schon einigermaßen, wie gesagt, es ist ja auch von mir, auch wenn ich, wie gesagt, die Maschine anstoße, irgendwo die ganzen Sachen oder die Informationen oder so, wie es rauskommen soll, kommt ja von mir. Aber ich habe dann auch wieder, nee. Das ist auch nicht so, nee. Also entweder du hast die Zeit und den Willen, das halt vernünftig zu machen, aber
ja.
Das ist dann auch schon wieder Cheaten, ja, auf einem gewissen Level und das ist dann doch wieder zu viel.
Sicherlich kann es hilfreich sein. Oder zu wenig,
je nachdem, aus welcher Richtung man es betrachtet, ja.
Je nachdem, wie man es einsetzt, ne? Das ist ja auch immer die Frage. Ob man natürlich das als Assistenz einsetzt, da bin ich großer Freund von, das assistierend einzusetzen. Aber wenn man den kompletten Output darüber generiert, da bin ich ein bisschen skeptisch.
Ne? Es ist natürlich sehr verführerisch, ja.
Ja.
Weil, klar. Wie gesagt, ich hab mir da so 2-3 Workflows überlegt, ja, wo du dann wirklich innerhalb von Minuten das entsprechend halt posten kannst, aber wie gesagt, das ist dann doch nicht das, was ich mir unter dem Blog vorstelle, ja. Das sollen andere machen, ja.
Da gibt's genügend andere, die das bereits schon so machen, sagen wir's mal so. Das gibt es auf jeden Fall. Nicht nur im Bereich Blogging, sondern auch in anderen Bereichen, wo halt über künstliche Intelligenz Content kreiert wird, ne? Ganz, ganz klar.
Es gibt ein sehr spannendes Projekt mit Text-to-Podcast, wo auch diese AMs und so weiter ja dann direkt gemacht werden. Also wird nicht dann Text einfach nur sind alle per AI in Sprache generiert, sondern alles Mögliche, wie gesagt, Sprechpausen, Versprecher, Stimmen, ja, die Partner, Gäste, die du hast, was da per AI direkt alles über oder bearbeitet und dann halt ausgespuckt wird. Also finde ich sehr spannend. Das wäre jetzt aber auch nicht unbedingt so das, was ich jetzt machen wollte oder hören wollte. Aber wobei die Ergebnisse, die Beispiele, die ich da gehört habe, waren schon, oh, Freund, ey. Also so,
wenn man jetzt nur oberflächlich hinhört und sich nicht tiefgreifend damit beschäftigt, dann ist es nach meiner Meinung auch kaum festzustellen, ob das jetzt eine KI hat, gesprochen hat oder ob das jetzt ein realer Sprecher ist.
Ne? Erschreckend ist halt zu sehen, wie die Fortschritte sind, ja, weil die haben
wie schnell das geht, die Entwicklung.
Ja, ja. Die haben die dritte Version jetzt vorgestellt von ihrem Tool und im Vergleich zu der ersten Version, die sie da gezeigt hatten, Freunde. Ah, das ist erschreckend, wie das da vorwärts geht. Das ist echt erschreckend. Das ist so erschreckend. Oh, Freunde.
Ja. Ich sag ja immer wieder.
Wir müssen mal unsere beiden Sprachen, müssen wir, oder was heißt Sprachen, aber so wie wir reden, ja, und Stimmen, also das meine ich, unsere Stimmen, mal in so ein Tool füttern. Und dann hast du entweder lässt du jemand anders sprechen und das Tool macht es dann, wie gesagt, in meine Stimme zum Beispiel. Dann hast du zwar einen anderen, mit dem du schon, aber im Endergebnis wäre es ja meine Stimme wieder. Oder aber du könntest einen Textpart haben, ja, und der und mich dann entsprechend halt sprechen lassen. Dann hätte man da eine oder könnte AI einspringen für irgendeinen Fall mit, keine Ahnung, Urlaub, Krankheit, kein Bock, keine Zeit, wie auch immer. Aber
ja, es gibt ja auch in Deutschland schon Podcast-Projekte, die so gestaltet sind. Es gibt einen Nachrichten-Podcast, einen Tech-Nachrichten-Podcast, wo die Stimme angelernt worden ist von der Originalsprecherin. Aber immerhin wird dann auch vor jeder Episode Disclaimer geschaltet. Und dort wird gesagt, das ist die synthetische Stimme von XY. Also es wird zumindest.
Die Frage ist ja, ich habe es ja eben so scherzhaft mal gesagt, aber wollte ich das wirklich machen, dass meine Stimme da.
Nee, aber es gibt ja Formate, da ist das ja auch ganz okay. Wenn ich jetzt wirklich nur so einen Nachrichtenticker-Podcast habe, wo es um Tech-News geht, der 3-4 Minuten lang ist, diese Podcast-Folge, wo es wirklich nur um die reinen Informationen geht und nicht um irgendwelche persönlichen Statements oder um persönliche Meinungen zu dem Thema, da mag das ja auch okay sein, wo es um reine Informationsvermittlung geht. Aber sobald es dann in den persönlichen Bereich hineingeht, da halte ich das für sehr gefährlich.
Aber auch da, du könntest sowas wie den Daily Coffee Break, könntest du entsprechend mit Tools automatisieren und zwar komplett durch. Von der Generierung oder vom Sammeln der News oder der Top 5 Nachrichten vom Vortag über die oder Zusammenfassung, über das Einsprechen, über das Posten beziehungsweise Veröffentlichen vom Podcast kannst du alles mittlerweile automatisieren und per AI machen.
Auf jeden Fall. Obwohl, wenn man jetzt wirklich jetzt sich nur auf die reine News-Geschichte bezieht, gebe ich dir recht, was ich eben schon gesagt habe. Aber der Daily Coffee Break hat ja auch sehr viel Personality mit.
Ja, das noch, aber wie gesagt, mit ein Teil war ja hier so.
Ja, klar. Technik-News und was weiß ich, klar.
Aber sowas könntest du auch schon, auch mit ein bisschen Personality, wie gesagt, das kriegen die Tools mittlerweile ganz gut hin. Also nicht jetzt so wie wir mit dem Abschweifen und wobei das
kriegst du heutzutage auch schon
Skript gebacken. Auch noch entsprechend steuern können. Aber wie gesagt, so auch gerade mit was Persönlichem oder so, das ist halt wieder eine andere Geschichte, aber es ist erschreckend, wie du sowas automatisieren kannst. Und ja, mein Gott, auf YouTube wirst du ja teilweise zugemüllt mit so einem Kram, Oder bei Instagram, wenn du irgendwo mal eine Suche gestartet hast, wirst du ja mit dem Zeug direkt zugemüllt. Ja, mach auch du heute noch deine automatische Blogplattform und so ein Kram, verdiene Geld, im Schlaf und so ein Scheiß. Das ist halt wieder das andere Extrem. Die Technik an sich ist faszinierend. Und das, was dann solche Köpfe draus machen,
Hast du aber jeder Technologie, ne? Du kannst das positiv einsetzen und du kannst natürlich auch eine Menge Mist mitbauen. Das ist das klassische Problem, was wir haben. Mit jeder modernen oder mit jeder Technologie, die einmal modern war, kannst du auch sehr viel Schindluder mit betreiben, ja.
Ja. Okay, aber genug jetzt da auch schon wieder über das iPhone SE. über 30 Treppen schon wieder dahin, ja.
Ja, genau.
So.
Gut, vom iPhone SE zu Apple Watch SE, da hat sich Mark Gurman auch zu geäußert. Und ein neues, kompaktes Design soll kommen.
Kompaktes, neues Design.
Im September 2025. Ich sage immer noch, es ist 2025, also dieses Jahr soll noch ein neues Design kommen. Ja. Und ja, was er unter kompakt versteht, weiß ich
nicht. Die haben erst den, was, 18.?
18., ja.
Ja, was er, 18. Januar, das ist ja noch ganz frisch im Jahr.
Was er unter kompaktes Design versteht, weiß ich nicht. Ich habe einige Mockups gesehen, dass das mehr in Richtung Fitness-Tracker gehen soll, das Ganze. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so passieren wird. Was er unter kompakt versteht, keine Ahnung.
Wahrscheinlich kleiner als die normale Serie, ja.
Wahrscheinlich. Es soll ja auch günstiger werden und es soll weiterhin
günstiger als sie aktuell ist oder günstiger als die normale Serie?
Günstiger als sie aktuell ist, angeblich.
Wow, okay, gut.
Bin ich gespannt.
Das ist halt die Frage, was der Dollarkurs und die Steuer dann draus macht. In den Staaten kann ich mir das durchaus vorstellen, ob sich der Preis dann entsprechend hier wiederfindet.
Ja. Und weiterhin soll das Gerät aus Kunststoff sein. Das hat er nochmal bekräftigt oder diese Aussage hat er nochmal unterstrichen. Das hat er ja schon vor ein paar Wochen, ein paar Monaten gesagt. An dem Konzept Kunststoff soll weiterhin festgehalten werden. Was natürlich auch dazu beitragen kann, dass der Preis nach unten geht.
Die aktuelle SE ist aber nicht aus Kunststoff, ne?
Nee. Aluminium.
Da, wir hatten doch mal hier über diese, in Anführungszeichen, Kinder.
Das war ja dann die SE. In die Richtung sollte es ja gehen. Also da gab es ja viele Interpretationsgeschichten. Okay. Der eine sagt in die Apple, in die Kategorie Kinder-Smartwatch.
Weil ich glaube, über Kunststoff und gerade auch diverse Gehäusefarben etc. hatten wir schon mal gesprochen, ja.
Richtig, genau. Ja. Weil es auch einfacher ist, das Material in verschiedenen Farben zu gestalten und da es wesentlich einfacher ist, als das mit Kunst, mit Aluminium oder Edelstahl zu gestalten, das Ganze. Ja, gut, prinzipiell hat er ja recht. Und wenn du auch halt, wie eben gerade erwähnt, einen günstigen Preis erzielen möchtest, dann geht das halt am einfachsten mit Kunststoff. Muss ja nicht immer schlecht sein, aber ich höre jetzt auf, über Kunststoff zu sprechen. Das habe ich schon zu Genüge.
Nee, vor allem Kunststoff hast du ein ganz gutes Angebot, ja auf jeden Fall auch was die ganzen Recycling-Materialien betrifft. Von daher könntest du ja da auch wieder entsprechend im Thema Nachhaltigkeit, wobei auch mit Kunststoff oder mit recyceltem Kunststoff tue ich mich da ein bisschen schwer.
Ja.
Klar ist Recycling immer im Bereich Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Thema. Trotzdem sollte man schon gucken, dass man in den ganzen Bereich Kunststoff irgendwo oder dass der komplette Anteil an Kunststoff halt weniger wird. Ist gerade auch in dem Bereich schlecht möglich, ja. Wir haben ja auch gerade, was unser Hobby betrifft, sehr viel mit Kunststoff zu tun. Das ist halt auch einer der Stoffe, die halt wirklich sehr breit und für alles Mögliche halt mittlerweile eingesetzt werden können, die halt leicht formbar beziehungsweise überhaupt produzierbar sind.
Ja. Ja, ich bin da nicht so im Thema. Ich weiß
auch nicht. Das zu ersetzen ist halt schwierig.
Ich weiß auch nicht, was kostengünstiger ist, Aluminium zu recyceln oder Kunststoff zu recyceln. Was
Kunststoff.
Ist wahrscheinlich weniger Energieaufwand als bei Aluminium.
Ja? Es ist immer die Frage, auch welcher Kunststoff. Gerade was halt dann Verbundstoffe wieder betrifft, ja, beziehungsweise welche Mischungen hast du, inwieweit ist es überhaupt recycelbar? Ja, nicht jeder Kunststoff ist recycelbar, das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Das ist ja das nächste Problem, oder eins der Probleme, die du hast, dass es einfach Kunststoffe gibt, die nicht recycelbar sind. Mhm. Es gibt Kunststoffe, die ursprünglich mal recycelbar waren, aber in dem Produkt, in dem sie eingesetzt werden, dann leider nicht mehr recycelbar sind. Gibt es auch. Mhm. Aber wie gesagt, generell Kunststoff ist halt ein Thema, was halt schwierig ist. Gerade wenn man sich mal oder wenn einem mal bewusst wird, die ganze Problematik, die gerade auch mit den Mikrokunststoffen existieren, ja, wo wir die letzten Jahre ja wirklich dann festgestellt haben, was das nicht nur für die Umwelt, sondern auch für uns bedeutet.
Ja, ja, klar.
Muss man einfach gucken, dass man da die Menge an Kunststoff reduziert. Ja, und das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Deswegen Recycling ist wichtig, gerade im Kunststoffbereich. Trotzdem habe ich, wie gesagt, generell mit dem Thema Kunststoff ein Problem. Und auch da muss ich sagen, auch was Recycling bzw. Reduzierung in Kunststoff im Privatleben bei mir betrifft, bin ich auch unzufrieden, weil irgendwie wird es einem immer schwieriger gemacht. Mhm. Du kommst ja an dem Thema Kunststoff. Es war schon mal einfacher, daran vorbeizugehen. Thema Unverpackt, ja, die Ladenkette etc. Aber das wird ja auch, oder die sind ja leider auch ein bisschen geknebelt. Ja, Corona hat es denen auch nicht einfacher gemacht. Generell allen, die in dieser Richtung unterwegs waren, hat es Corona nicht einfach gemacht. Viele sind ja nicht mehr da. Ja, auch von den Ideen, ja, und von den Konzepten sind einige einfach nicht mehr da, beziehungsweise nicht mehr in der Breite aufgestellt wie vorher.
Ja.
Ja.
Es ist halt auch, ich sag mal, etwas komplizierter, kunststofffrei zu leben, als mit Kunststoff zu leben. Gerade jetzt im Haushaltsbereich.
Ja, geht doch einfach mal.
Ne, im Nahrungsmittelbereich. Ja. Ne? Das ist halt genau so. Das ist halt etwas aufwendiger. Klingt jetzt wieder so ein bisschen einfach hergeholt, aber du gehst halt in den Supermarkt und da sind die ganzen Produkte verpackt. Und
Thema abgepackte Lebensmittel, ja, hast du 90% Kunststoff.
Ja.
Und auch da ist der Trend in der Verpackung auch wieder ein anderer. Ja, du gehst ja da, es gibt ja mittlerweile auch gerade im TK-Bereich einige, die auf Papier und Kartonagen gehen.
Ja, klar.
Haben wir ja einige Verpackungen mittlerweile im TK-Bereich, auch im Fertigessen-Bereich, wo Papier eingesetzt wird anstatt Kunststoff. Was natürlich ein guter Ansatz ist, aber ja, wenn dann das Ding im Backofen, ja, oder in der Mikrowelle dann länger braucht als die Kunststoffverpackung, weil, wie gesagt, von der Erwärmung her das Material sich anders verhält als jetzt der Kunststoff, hast du natürlich da auch wieder einen höheren Energieeinsatz zum Erwärmen.
Ja, du kannst halt nur auf eine gewisse Gradzahl gehen bei
Papier. Und das ist halt wieder den Kompromiss, den du eingehst. Klar hast du jetzt keinen Kunststoff oder weniger Kunststoff in der Verpackung. Dafür musst du mehr Energie aufwenden, um das. Das ist halt, ja.
Ja, ja, klar.
Ob das besser ist, ist die andere Frage. Ja.
Auf jeden Fall.
Weil irgendwo muss ja auch die Energie herkommen. Ja.
Es gibt für alles ein Für und Wider auf jeden Fall, so ist das. Und gerade wenn du im ländlichen Bereich unterwegs bist, da hast du halt nur zentral deine großen Lebensmittelläden, you name it, Aldi, Lidl, Edeka, und du bist halt.
Das ist auch eine Frage des Preises, wenn du mal guckst.
Das ist auch richtig, ja. Aber jetzt mal abgesehen vom Preis, die Infrastruktur von unverpackt Läden ist im ländlichen Bereich nicht so gegeben.
Also da, nee, das ja.
Wie in Großstädten.
Ja.
Ne?
Aber du könntest ja auch, wie gesagt, unverpackt kriegst du es ja zum Beispiel auch, oder deine Wurst auch beim Metzger.
Okay, das ist jetzt
das Problem. Das Beispiel ist halt da Wurst, wieder genau. Der Preisvergleich
genau.
Zwischen Discounter und das ist halt deswegen.
Also ja, aber das Thema unverpackt kann man ja auch noch viel weiter drehen.
Ja, klar.
Da geht es dann mit Seife und Flüssigseife los, die es ja in
unverpackt gibt. Das war ja das Schöne an diesem, ja. An diesem Konzept.
Ja.
Und wie gesagt, ein Teil oder eins hieß ja unverpackt auch wirklich dann als als Anbieter, als Laden. Du hattest da natürlich alles unverpackt. Also, beziehungsweise, was der Laden halt angeboten hat.
Genau, alles, was halt.
Das alles unverpackt, man konnte es halt lose kaufen. Ja.
Ja.
Aber ja, das ist halt ein Problem. Ja, genauso wie einige Bio-Läden ein Problem haben mittlerweile wieder. Dass andere auch ähnliche oder auch Bio-Qualität, ja, je nach Label ist es halt auch wieder unterschiedlich, aber anbieten können, aber günstiger als jetzt du, ja, mit deinem Bioladen. Und wie gesagt, es ist letztendlich, ja, und ich kann das sehr gut verstehen, weil wir haben vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, in Bezug auf was anderes, aber das ist ja hier sehr ähnlich. Man guckt halt verstärkt oder man versucht halt wenig oder das. Ja, wie soll ich jetzt sagen? Man achtet halt mehr drauf, was man ausgibt.
Mhm.
Und das betrifft ja, wie gesagt, alles. Ja, unter anderem ja dann auch Lebensmittel, ja. Da wird's halt schwierig, ja. Oder da haben es halt solche dann oder wird's halt für solche Anbieter schwierig.
Ja, klar.
Weil die sind einfach ein paar Cent teurer, ja.
Ja.
Solange es nur ein paar Cent sind, geht's ja noch, aber. Das werden ja ruckzuck ein paar Euro, ja, die es dann unter dem Schnitt ausmacht. Und das ist halt immer die Frage, kann man und will man sich das dann leisten aktuell? Ja.
Ja, und man muss ja auch mal in Betracht ziehen, dass es bei vielen nicht ums Können geht, sondern nicht ums Wollen geht, sondern ums Können. Die können halt mehr Geld für ihre Nahrungsmittel ausgeben, auch wenn sie gerne wollen würden. Das muss man auch mal in Betracht ziehen. Mhm. Ja. Ist so.
Gut. Ja, aber selbst bei uns, ja, also uns geht's ja wirklich jetzt nicht so scheiße, was jetzt unser Einkommen betrifft, aber auch selbst wir gucken drauf, ja. Ich kann ja auch nicht rausgehen und kann 50 Euro für mein Rindfleisch oder ich kann nicht 300 Euro für ein Wagyu ausgeben. Beziehungsweise ich könnte es für einen besonderen Anlass schon, aber ich sehe es nicht ein.
Mhm. Genau.
War jetzt ein doofes Beispiel, weil
ja,
kauft man sich dann, aber
ich glaube, die Einkommensschicht, die Wagyu Rind sehr oft konsumiert, ist relativ gering, sage ich jetzt mal. Also, das ist schon ein sehr starkes Luxusprodukt, würde ich sagen. Ja. Jedenfalls in meiner Wahrnehmung ist Wagyu oder Kobe Rind, wie auch immer, doch ein großer Luxusartikel. Die
ganzen Stufen dazwischen drin noch.
Ja. Da gibt es ja dann noch verschiedene.
Aber jetzt sind wir gerade schon wieder so einen Kreis gezogen, das ist
ja, so bei Wagyu.
Das tut mir leid.
Ja, ja.
Wir waren ja eigentlich bei der Apple Watch SE.
Ja gut, da haben wir ja alles dazu gesagt, was wir derzeit wissen. Mhm. Soll dieses Jahr kommen, also der Nachfolger soll im September kommen. Steht ja dann auch dazu, September, iPhone-Zeit, die normale Apple Watches werden da aktualisiert. Und dann könnte natürlich auch die SE dann mal wieder aktualisiert werden.
Gut. Oder die Ultra.
Die auf jeden Fall.
Vielleicht kriegen wir noch eine Farbe, ja.
Eine dritte Farbe, genau. So, es gibt mal wieder ein paar Neuigkeiten zu der Apple Vision Pro der zweiten Generation.
Da gibt's haben wir da wirklich Neuigkeiten?
Nee, haben wir nicht, aber irgendwas müssen wir ja mal wieder drüber erzählen, weil wir haben lange nichts über die Apple Vision erzählt. Apple arbeitet mit Hochdruck an einer zweiten an einer zweiten Version arbeiten sie nicht, sondern die soll nicht dieses Jahr kommen, die zweite Version. Da gibt es aber zwei Gerüchtesituationen. Es gibt ein Lager, die sagen, es kommt dieses Jahr die zweite Generation. Und es gibt ein Lager, die sagen, es kommt dieses Jahr eine günstige Version. Und die günstige Version soll, nach meiner Meinung, wird die vor der teureren Version kommen. Und das ist jetzt auch die These, die sich mehr oder weniger bei den meisten durchsetzt, dass es erstmal eine günstige Version gibt, bevor dann halt die Pro 2 kommt. Die Pro 2 soll wohl Ende 25 kommen laut Q, das sagt Q. Die anderen sagen, die kommt wohl nicht Ende dieses Jahres. Also verzwickte Situation. Ich bin, wie gesagt, der Meinung, es kommt eine günstige Version und da gehen viele von aus. Der Codename soll N107 sein oder ist N107 und das soll dann halt wohl Ende diesen Jahres kommen. Günstig, teurer, irgendwann wann anders. Bin ich gespannt. Tja. GeForce Now ist ja auch erschienen für die Apple Vision. Da bin ich gespannt, wie das angenommen wird. Oder soll ja kommen. Da hat sich ja Nvidia zu committed.
Ja, es ist jetzt kein Kaufgrund für eine Apple Vision, aber
nein,
für diejenigen, die es haben und die das nutzen, okay.
Es bereichert ein wenig mehr die Plattform. Oder es ist ein Eingestehen an die Plattform und ein ja, wie auch immer. Ist jetzt kein Hauptkaufgrund dafür. Dafür ist es noch zu teuer. Ja. Na gut. Bin gespannt. So. Dann gibt es noch ein paar Themen, so ein paar Kleinigkeiten, die so rund um die CES aufgetaucht sind. Oder besser gesagt, eine Kleinigkeit, die ich letzte Woche gar nicht in der Sendung hatte. QI 2.1 wurde verabschiedet. Ein neuer Ladestandard, der viele neue Möglichkeiten beinhaltet. Panasonic hat da eine Hauptfunktionalität entwickelt, speziell für die Ladespulen, die in Fahrzeugen verarbeitet werden sollen. Bedeutet, man hat ja verschiedene...
Oh, die meinem ist so unzuverlässig.
Das könnte mit dem 2.1-Standard dann irgendwann verändert werden, aber wahrscheinlich nicht mehr in deinem Fahrzeug, weil hardware-technisch wird das jetzt nicht mehr geupgradet. Aber dann irgendwann in der nächsten Generation von Fahrzeugen soll das dann halt kommen. Dass es halt die Möglichkeit gibt, dass man die Ladespule mit einem Motor verändern kann. Und das soll man auch dynamisch verändern können. Bedeutet, wenn sich das Gerät in der vordefinierten Ladeschale verrücken sollte, also das heißt das Gerät, das Smartphone, dann bewegt sich die Ladespule automatisch nach. Also es ist auch ein dynamischer Prozess, der sich immer wieder dem Standort des Smartphones anpassen soll.
Macht das mehr Sinn, als die Spule größer oder zwei Spulen zu verbauen?
Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ja. Ich vermute mal, das ist vielleicht einfacher, sich dem Gerät nachzuziehen.
Also bei wie gesagt, wenn du MagSafe-kompatibel hast, okay, kann ich verstehen, weil der Magnet gibt ja quasi vor, wo das Gerät dann an dem MagSafe-Lader halt sein soll. Das ja, aber gerade bei so Sachen wie einem diese
Ladeschalen
ja. oder sowas, ja. Dann mach doch einfach die Spule größer oder mach zwei Spulen rein, ja.
Ja.
Oder ist das wieder zu viel zur Entwicklung?
Keine Ahnung. Darüber habe ich jetzt nicht nachgedacht, ob das halt mit der Größe.
Ja, ich stelle mir das so einfach vor. Ja, Apple hatte ja auch seine Entwicklungsprobleme mit dem Ding. Ja, die haben es ja auch nicht hingekriegt. Ja, aber
AirPower, ja.
Aber es gibt ja andere Anbieter, die durchaus da einiges haben. Ja.
Natürlich, je mehr Spulen du im Gerät hast, je mehr hast du natürlich auch an Wärmeentwicklung. Und wenn du nur eine Spule hast, die sich zu dem Ladepad hinbewegt, die damit verbunden ist, ist wahrscheinlich auch die Wärmeentwicklung geringer, als wenn ich da einen Haufen Spulen im Gerät oder in der Ladeschale habe. Vermute ich mal, dass das auch mit der Wärmeentwicklung zu tun hat.
Möglich, ja.
Ist meine Meinung dazu. Weil normalerweise ist es ja auch immer aufwendiger, wenn du irgendwas Motorisiertes hast, rein wartungstechnisch. Es kann mehr kaputt gehen, als wenn ich jetzt eine statische Spule habe, die sich halt nicht bewegt. Ja, also ich weiß es nicht, ob da so ein Motor die Lösung letztendlich ist. Sie müssen sich ja was dabei gedacht haben.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und es ist ja auch ein Standard, der jetzt nicht unbedingt verbaut werden muss. Es ist nur, der 2.1 Standard beinhaltet nur die Motorisierung einer Spule. Das heißt nicht, dass das jede Ladeeinheit auch beinhalten muss, weil es halt explizit auch für den Bereich Automotive entwickelt worden ist. Also so ein Standard-Desktop-Ladecharger wird jetzt keine beweglichen Motor drin haben. Das ist halt speziell für den Bereich der Autos entwickelt worden. Wäre ja Unsinn, wenn ich jetzt auf dem Schreibtisch da so ein motorisiertes Ladepad habe, wo sich ja normalerweise nichts bewegt.
Naja. Sollte man annehmen, ja.
Naja, gut, fand ich nur ganz interessant, dass da auch in diese Richtung gedacht wird. Früher war es alles einfacher, da gab es eine Größe von Smartphones in Anführungsstrichen, da hatte man nicht so viele Variationen. Von 6,1 bis 6,9 Zoll, da konnte man das besser anpassen. Da hast du ja nur
Kabel aufgeladen.
Ja, aber wie gesagt, da war die Größenverhältnisse waren da noch nicht so extrem auseinander differierend, wie das heute ist. Hm. Na gut, so, kommen wir zum Leib- und Magenthema der letzten Sendungen, die bei uns zum Leib- und Magenthema geworden sind, oder das bei uns zum Leib- und Magenthema geworden ist, das Thema Nintendo Switch. Nintendo Switch 2, genau. Nintendo hat jetzt mehr oder weniger die Katze aus dem Sack gelassen.
Die Gerüchte waren ja, oder die hatten sich ja für die Stadt, dass donnerstags da was kommen soll.
Ja.
Es kam jetzt ein Teaser, ja, mehr ist es ja nicht. Es war jetzt die Ankündigung, wann das Gerät dann angekündigt wird.
Am 2. April wird es ein Special Event geben oder spezielle Nintendo Direct Veranstaltung, wo es dann exklusiv um die Nintendo Switch 2 gehen wird. Mehr oder weniger exklusiv, ich denke, da werden auch noch ein paar Titel vorgestellt oder zumindest ein Titel.
Ich hoffe mal, dass ein paar Launch-Titel genannt werden.
Ein Titel, das zeichnet sich ab, Mario Kart der 9. Generation oder der 9. Teil von Mario Kart.
Ja, Mario Kart ist nice, das wäre jetzt aber kein, also für mich ist es kein System-Seller.
Aber für viele schon, also es gibt eine riesen Fanbase, die unbedingt.
Ja klar, wie gesagt, Mario Kart, ich spiele oder habe Mario Kart auch gerne gespielt, aber das wäre jetzt, wie gesagt, für mich kein System-Seller.
Ja, vielleicht ein
da
Zelda.
Da wäre ein neues Zelda oder ein Mario wäre da auf jeden Fall mehr oder wäre auf jeden Fall ein System Seller, sagen wir mal so. Und da hoffe ich, dass man da noch was sieht, dass in dem Trailer oder in dem Teaser halt jetzt Mario Kart oder wahrscheinlich Mario Kart 9 zu sehen war.
Ja.
Ich hoffe mal und nicht irgendwie halt eine, ein aufgehübschtes oder eine Erweiterung für, ja, für 8 oder so. Ja, muss man mal gucken, aber gehen wir mal davon aus, es ist 9, ja.
Hoffen wir das Beste. Oder gehen wir mal vom Besten aus.
Ja, wobei ich denke mal, wir werden schon alle Mario, wenn wir ein neues sehen.
Genau. Ja. Man hat von den technischen Daten nach meiner Meinung nichts weiter gehört. Das wird am 2. Nein. April bekannt gegeben. Man hat
glücklicherweise soll es ja gedockt die Power haben von der PS4 Pro.
Ja. Man hat halt nur das Äußere der Switch gesehen. Mhm. Man hat gesehen, dass der Kickstand jetzt anders verarbeitet oder anders dargereicht wird sozusagen. Der sieht etwas anders aus.
Du hast ja gesehen an den Übergang von dem alten Switch, die haben mir die alten Joy-Cons gezeigt und dann die neuen und dann ja auch, wie gesagt, die Switch selbst, dass es größer wird.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wie viel größer, vor allem wie viel dicker und wie viel schwerer sie wird. Ansonsten fand ich die Größe mit dem, was man da sehen und erahnen oder ableiten konnte, schon sehr interessant, macht Sinn. Ich bin kein Freund von der Bezel, muss ich ehrlich sagen. Ausgeschaltet sah sie wirklich nice aus. Angeschaltet ja wieder dieser große Displayrand.
Ja.
Und ja. Die Joy-Cons sind jetzt magnetisch. Ja,
da bin ich auch gespannt, wie gut das halten wird. Ob diese Magnete wirklich
aber so stark sind. Aber es ist Nintendo. Sein. Also, wie gesagt, wir haben ja schon ein paar andere Hersteller gesehen, die auch im Android-Bereich da mit Magnet oder mit Joy-Con-ähnlichen und Magnethalterung gearbeitet haben. War nicht so dolle.
Ja.
Aber wie gesagt, es ist Nintendo. Ich denke, die kriegen das schon hin.
Ich hoffe, sie werden eingängig das Ganze getestet haben, wie gut und wie schlecht die Magnete halten werden. Und nicht, wenn man das Ding einseitig in der Hand hält, dass das dann abfällt. Da bin ich sehr gespannt. Ja, und man sah auch, dass die Gerüchte sich auch bewahrheitet haben, wahrscheinlich sich bewahrheitet haben, dass man die Joy-Cons ähnlich wie eine Maus bedienen kann oder dass der Sensor in dieser verbaut ist, und das war ja auch in der Gerüchteküche unterwegs, das Thema, dass man halt die Joy-Cons wie eine Art Maus bewegen kann. Macht sicherlich auch für gewisse Art von Spielen Sinn, dass man halt eine mausähnliche Eingabe-Gerätegeschichte hat in irgendeiner Weise. Das wird sich dann zeigen, was sich Nintendo dabei gedacht hat und wie sie das Ganze oder wie sie diese Art Steuerung mit in die Spiele mit einbauen oder in welche Art von Spiele das Ganze denn Sinn ergeben würde. Sicherlich in so Spielen wie, ich sag jetzt mal, was weiß ich, es fällt mir da ein, Siedler oder sowas, da macht natürlich eine Maussteuerung Sinn. Siedler wird's, glaube ich, gar nicht für die. Gibt's das überhaupt für die Nintendo Switch? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber in solche Art von Spielen, wo man halt so Strategiespiele, Aufbaustrategiespiele, da denke ich, ergibt so eine Steuerung schon Sinn. Ja. So ist das. Ich bin gespannt auf das Gerät und vor allen Dingen auf den Preis. Ne? Das wird ja auch sehr interessant sein. Und für alle diejenigen,
die Gerüchte in den Staaten sind ja, oder die Switch 1 bei Einführung war ja $300.
Ja.
Momentan sind ja die Gerüchte in den Staaten, die Switch 2 bei Einführung so um die 400.
Okay.
Was natürlich gerade jetzt mit Dollarkurs und Steuer dann, die ja noch draufkommt bei uns, boah, das ist schon, oder wäre eine ordentliche Ansage, ja. Also, teuer. Ja, alle wären für ein Handheld. Auch wenn es Nintendo ist, wäre das, denke ich mal, schon relativ teuer, gerade wenn man sich mal die Abstände dann zu den, zu Sony oder Microsoft anguckt.
Ja, kommt halt doch drauf an, was das Ding dann letztendlich wirklich leistet. Man spekuliert ja im Moment, das Ding soll 8-mal schneller sein als die aktuelle Switch. Bin ich gespannt. Naja, gut. Wir schauen mal, was da kommt. Und für alle diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, sich eine Switch zu kaufen, wartet bitte noch bis zum 2. April, was das denn letztendlich bedeutet oder wie sich das Ding dann präsentiert und was es den kosten wird. Ich würde jetzt nicht dazu raten, sich eine Switch zu kaufen. Zumindest keine.
Ja, vor allem, man, es ist ja eigentlich nicht mehr so lange hin.
Nein,
nee. Bis zum 2.4. Und gerüchteweise soll ja der Start wahrscheinlich im Sommer erfolgen. Also das ist ja auch nicht mehr so lange hin.
Weil alle Spiele, die jetzt im Endeffekt neu rauskommen werden, die kommen für die Switch 2 raus. Ich denke nicht, dass dann auch für die alte Switch dann
noch... Ja, doch, da kommt noch einiges für die Switch 1.
Ja, ja, ja. Ja, aber die Top-Games kommen natürlich für die 2er erstmal raus, ne?
Die Frage ist, welche Top-Games werden für die 2er entwickelt, ja? Mhm. Gerade Third Party, das ist ja die Frage.
Das ist richtig, ja.
Wir haben ja für die Switch doch einiges gesehen, was mich schon überrascht hat. Ja, alle Monster Hunter hatten wir ja für, unter anderem für die Switch 1. Da gab es ja schon einiges, wie gesagt, was mich da überrascht hat. Aber so der richtig fette Support hat ja gefehlt. Ja. Mhm. Deswegen mal gucken jetzt, wie es aussieht, weil wie gesagt, alle PS4 Pro mobil ist schon mal nicht schlecht, ja.
Ja.
Von daher mal gucken, was dann wirklich kommen wird, ja. An Third-Party-Titeln. Wie gesagt, First-Party mache ich mir da gar keine Gedanken. Nee. Wir werden Zelda sehen, wir werden Mario sehen, ja, wie gesagt, Mario Kart, ja, Donkey Kong wird nur irgendwas kommen, die ganzen anderen Papers und Luigi und was weiß ich was alles, das sind alles Sachen, die sind gesetzt, die werden irgendwann kommen, ja. Ein, zwei Sachen wahrscheinlich zum Start. Aber Third Party interessiert mich diesmal definitiv, ja, was da kommt. Vor allem, was wir halt auf den Nintendo Direct zur Switch 2 dann auch sehen werden, was sie da direkt zeigen und welche Titel halt zum Verkaufsstart verfügbar sein werden. Angeblich ja Red Dead Redemption 2 soll kommen. Ja, bin ich mal gespannt.
Ja. Naja, schauen wir mal. Gut, aber dass Nintendo keinen Spaß versteht, das hat man gesehen, dass ein Zubehörhersteller mit Nintendo da so ein paar Probleme hatte, und zwar im Rahmen der CES 2025. Da gab es dann Besuch von der Rechtsabteilung oder von Abgesandten aus der Rechtsabteilung von Nintendo auf dem Stand, und die haben gesagt, nee, ihr stellt hier, oder sie haben dort ausgestellt ein Mockup einer Nintendo Switch 2, und diese Mockups berufen sich auf Informationen aus der Leaker-Szene, und es war jetzt angeblich keine Information aus der Nintendo-Welt hinaus oder aus Firmeninformationen heraus. Das hat auch GenKey, das ist der Zubehörsteller, auch nochmal bestätigt. Und dass sie auch keine NDAs mit Nintendo in irgendeiner Weise unterschrieben haben, etc. Und da gab es wirklich großartige Diskussionen, in Anführungsstrichen großartige, sondern es gab da wirklich heiße Diskussionen mit GenKey und Nintendo. Und GenKey hat dann die CES frühzeitig verlassen und hat auch den Stand geräumt und hat auch die Mockups halt abgeräumt und von der CES entfernt, weil sie keinen weiteren Stress mit Nintendo haben wollten. Aber Nintendo versteht da keinen Spaß, ne? Das haben wir schon öfter gesagt.
Kein Spaß. Und das ist auch für, wie hast du gesagt, GenKey?
GenKey ist der Zubehörhersteller, genau.
Weil ich habe immer GenKey gesagt, ja.
Oh, oder GenKey, keine Ahnung.
Ja, ich keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden. Aber das wussten die auch. Nintendo versteht mit sowas keinen Spaß. Vor allem mit aktueller Hardware verstehen sie schon keinen Spaß.
Und mit noch nicht veröffentlichter Hardware
genau, erst recht nicht. Erst recht nicht.
Ja.
Wie gesagt, alles, was dann kommt, bevor auch nur irgendwas angekündigt ist von Nintendo offiziell, ganz schlechte Idee. Aber wirklich ganz schlechte Idee.
Und dennoch im Rahmen einer Messe und dann auch noch von einem Hersteller. Und
vor allem so einer Messe.
Ja, da laufen ja nicht nur zwei Leute lang.
Wie gesagt, irgendeine regionale kleine Zubehörmesse, gar kein Thema.
Oder
eine Einkaufsmesse für irgendwie Händler oder sowas. Wie gesagt,
aber hätte das Nintendo dort mitbekommen, hätten sie wahrscheinlich durchgegriffen.
Die werden da
greifen die hart durch. Und da
schicken die einen Anwalt und das war's.
So ist es. Und es ist ja auch eine Abschreckungsmaßnahme, um zu zeigen, hier lasst es sein, wenn ihr sowas tut, um halt auch vorzubeugen, dass da keine Nachahmer aufspringen und sowas gestalten. Das ist halt so. Naja, gut.
Man kann, wie gesagt, davon halten, was man will. Aber wie gesagt, es ist halt eine neue Konsole, die auch noch ein bisschen in der Zukunft liegt, auch wenn vielleicht, wenn es wirklich ein halbes Jahr jetzt wäre bis zum Release, es nicht mehr so lange hin ist, aber da die Butter lässt sich da Nintendo nicht vom Brot nehmen.
Die beschützen halt ihre Marke. Ja? Und ob das jetzt immer gerechtfertigt ist oder nicht, darüber kann man diskutieren, aber
ja. Ob das immer auch dann so im gerade in der Außenwirkung halt so sinnvoll ist für Nintendo.
Das ist eine
teilweise halt so hart durchzugreifen, ist ein ganz anderes Thema. Sie haben ja da auch schon einiges an Shitstorms über sich ergehen lassen müssen oder sehr heftige Reaktionen aus der Fanbase einfach zurückbekommen. Aber das hält sie nicht davon ab, dass trotzdem so eiskalt oder richtig. Was, aber es ist halt eiskalt, aber so rigoros halt durchzuziehen. Ja.
Genau. So ist das. Gut. Lass uns noch mal kurz über USB sprechen und über die,
wow, okay.
über die Bemühungen, etwas mehr Transparenz in den Dschungel der verschiedenen USB-Standards zu bringen. Das Implementor-Forum, die USBIF, die haben nämlich neue Logos vorgestellt, um den Endkunden zu visualisieren oder um es sichtbar zu machen, was er da nun für ein Kabel hat. Und da gibt es eine Reihe verschiedener Logos, einmal für die Verpackungen, einmal für die Kabel und einmal auch für die Geräte oder für die Laptops an sich oder für die Geräte an sich, die dann halt neben den USB-C-Port die Logos drauf bringen oder anbringen können. Ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz. Und wenn man sich diese Grafik anschaut, haben sie das sehr transparent untergebracht und auch sehr leicht erkennbar untergebracht, diese Informationen. Einmal wird die Leistung, die man stromtechnisch transportieren kann, visualisiert und einmal die Datenübertragungsgeschwindigkeit visualisiert. Und das ist sehr schnell zu erkennen. Beim Spitzenmodell 80 und 240 Watt, also 80 Gigabit die Sekunde und 240 Watt. Und das ist halt schnell zu erkennen. Und ich hoffe, dass es auch viele umsetzen werden. Es ist nämlich nicht verpflichtend. Also zumindest auf den Kabeln umsetzen werden. Ob das natürlich alle Hersteller auf den Laptops machen oder auf den Geräten selbst machen, ist eine andere Geschichte. Ich vermute, Apple wird es nicht tun. Die werden jetzt nicht irgendwo noch was seitlich auf das Gerät drauf prägen oder drauf drucken oder drauf lasern. Das ist nicht der Apple-Style. Aber es wäre schon mal viel wert, wenn es dementsprechend auf den Kabeln, auf den Steckern, auf den Kappen drauf wäre. Das wäre doch schon mal ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Also ich finde das sehr transparent und ist relativ selbsterklärend.
Ich habe mit USB immer noch große Probleme mit allem, seitdem wir den USB-C-Stecker als Standard haben für USB. Und es macht jetzt, und aktuell wird es wirklich schwierig, gerade wenn man mal so einige Tech-Blogs aktuell auch zur CES verfolgt hat. Viele sprechen bei USB-C über USB 4. Mhm. USB 4 ist ja was jetzt wirklich auch kommt.
Immer mehr Verbreitung findet, klar.
Ja, also wirklich USB. Ja, wobei, da muss man auch wieder aufpassen. Ja, USB 4 ist nicht gleich Thunderbolt 4.
Nein.
USB 4 basiert ja auf, oder wird abgeleitet von Thunderbolt 3. Man sagt ja immer, Thunderbolt 3 Geräte sollten an USB 4 Anschlüssen eigentlich funktionieren. Aber keine Garantie. Das ist ja wieder so der Nebensatz. Es sollte funktionieren, muss aber nicht.
Ja.
Und wie gesagt, bei USB 4 würde es ja eigentlich assoziieren Thunderbolt 4. Mhm. Ist es aber im Prinzip nicht. Mhm. Es ist ja im Prinzip noch nicht mal Thunderbolt 3, weil es ist höchstwahrscheinlich bei vielen kompatibel, muss es aber nicht. Auch wenn jetzt einige dann über USB 4 oder von 4.0 reden, ja, was ja auch schon wieder falsch ist.
Ja.
Da kriege ich so Schmerzen. Ja, weil die Sache, klar, mit den Labels und so, ja, soll transparenter werden, bla bla bla. Aber der Stand, wie gesagt, mit dem auch, was jetzt über USB 4 oder wie teilweise über USB 4 gesprochen und kommuniziert wird, ich habe da so Bauchschmerzen manchmal dabei, das ist unglaublich.
Mhm. Na gut, aber diese Logos schaffen nach meiner Meinung einen großen Teil oder einen Großteil an Transparenz mit hinein. Wenn das wirklich auch umgesetzt wird und
Genau. Also es hilft ja alles im Prinzip, aber ob es die Sache wirklich einfacher macht,
wird man sehen. Aber es ist eine Bemühung, denke ich, in die richtige Richtung.
Ja. Ich hatte mich nur so gewundert, wenn manche da, wie gesagt, angefangen haben, über USB 4 zu sprechen.
Ja, ja.
Und ich so, okay, ja klar, jetzt bei dem Gerät, was du gerade in der Hand hältst, passt's, ja. Nur das nächste ist USB-C, ein Dreier, und hat mit USB 4. Ah, und ich so, oh nein, Freunde.
Naja. Na gut.
Schwierig.
Sehr schwierig, ja.
Ja.
Gut.
Aber so viel dazu.
Dann lass uns nochmal über Samsung sprechen zum Schluss der Sendung.
Oh, okay, gut. Unsere Freunde von Samsung.
Letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass ein Samsung Galaxy S25 Slim in der Gerüchteküche unterwegs ist. Und diese Woche gab es angeblich einen Leak von dem Gerät. Und ich bin jetzt wirklich nicht so tief in Android-Szene zu Hause. Ich habe jetzt nur diese Seite gesehen und habe gesehen, dass diese Leaks in ganz vielen verschiedenen Medien unterwegs sind. Und es sieht sehr valide aus, weil das Unpacked-Event ja auch schon vor der Haustür steht. Am 22. soll ja das Unpacked-Event oder ist ja das Unpacked-Event. Und es ist halt nur die Frage, ob man da wirklich auch ein Slim sieht oder ob man nur die klassischen Geräte sieht. Die klassische Aktualisierung der Produktlinie. Das ist halt die Frage. Und man konnte auf den Bildern sehen, dass das Ding 6,4 mm dünn ist oder dick ist. Ein Snapdragon 8 Elite soll drinstecken. Das konnte man nicht auf den Bildern sehen, aber das wurde halt übermittelt oder ist in der Gerüchteküche, 12 GB RAM. Und wie gesagt, die große Frage ist, sieht man das auf dem Unpacked-Event? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde es halt nur ganz interessant, gerade weil wir immer vom iPhone 17 R sprechen. Und wenn das jetzt wirklich kommt, wäre Samsung ja Apple zuvorgekommen, falls es überhaupt ein R geben wird, und hätte dann halt auch dieses Slim am Start. Ja, das nur so als kurze Information aus der Android-Welt. Ja, mehr habe ich dazu
nicht. Wenn es kommt, gehe ich davon aus, dass wir es auch auf dem Unpacked sehen werden.
Ja, weil das ja dieser klassische Zeitraum ist oder der klassische Präsentationspunkt ist, wo halt neue Geräte vorgestellt werden, und dann würde das halt gut in den Plan hineinpassen. Gut. Tja, dann sind wir durch mit der heutigen Sendung.
Ja, okay.
Gut. Machen es heute mal ein bisschen kürzer.
Naja.
Okay, machen es heute mal ganz kurz. Und ich würde sagen, bevor wir noch lange uns wieder in irgendwelche Nebensächlichkeiten verstricken, machen wir das Ding für heute mal frühzeitig dicht. Ne? Also, wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.